Der Name der Straße, der Name der Straße, der Name der Straße, der Name der Straße.
Hallo, ich heiße Hans und interessiere mich für Regionalgeschichte. In diesem Podcast geht es um Geschichten hinter den Namen von ausgesuchten Straßen im Süden der Stadt Essen. Neue Folgen gibt es an jedem dritten Freitag des Monats. Ein Bekannter sah mich neulich vor dem Straßenschild der Hildegrimstraße Fotos machen. Er wunderte sich, hielt an und auf meine knappe Erklärung hin hakte er nach. Was ist das denn jetzt, Hildegrim? Der Bekannte wohnt in der Nähe der Hildegrimstraße. Hildegrim war der Bruder von Liutger, fasste ich mein damaliges Wissen zusammen, dem, der dort unten in Werden das Kloster gegründet hat. Ich wohne ebenfalls in der Nähe der Hildegrimstraße. Zu Beginn meiner Recherche über den Straßennamen hatte ich wegen der Silbe Hilde erwartet, den Spuren einer adeligen Frau aus der Region folgen zu dürfen. Auf eine Erzählung ihres Wirkens im Essener Damenstift war ich eingestellt. Im Frühmittelalter waren Namen, die mit Hild beginnen, jedoch sowohl bei Männern als auch bei Frauen gebräuchlich. Im Frühmittelalter, und zwar im Jahr 809, übernahm Hildegrim nach dem Tod seines Bruders Liutger die Leitung des Klosters Werden an der Ruhr. Damals wusste man nicht nur in Werden, wer Hildegrim war. Sein Bruder Liutger starb am 26. März 809 bei Billerbeck. Zu diesem Zeitpunkt war er Bischof von Münster, der erste in einer langen Reihe. Münster hieß damals Mimigerna vor Ort. Eine Legende geht so. Der Leichnam Liutgers lag bereits auf einem Wagen. Mehrere Orte, an denen er gewirkt hatte, stritten darum, wo er bestattet werden sollte. Da hätten sich plötzlich die Ochsen mit Wagen und Leichnam in Bewegung gesetzt und ohne menschliche Führung den Weg von Billerbeck nach Werden gefunden. In der Vita Liutgeri wird hingegen beschrieben, wie Hildegrim dem Wunsch seines Bruders und damit dem Willen Gottes Geltung verschaffte. Die Münsteraner wollten ihren ersten Bischof bei sich bestatten. Sie warteten jedoch zunächst die Ankunft seines Bruders Hildegrim ab. Hildegrim wusste jedoch vom Wunsch Liutgers, seine letzte Ruhe in Werden zu finden. Er sicherte sich die Unterstützung eines der mächtigsten Männer seiner Zeit, nämlich die vom Kaiser des Frankenreichs, von Karl dem Großen. Aus der ersten Lebensbeschreibung Liutgers in der Übersetzung von Martin Buhlmann. Auf Befehl des Kaisers, eigentlich also auf den Ratschluss Gottes hin, wurde jener heilige Leib an den Ort, den Liutger selbst, als er lebte, bestimmt hatte, beerdigt. Hier und meist auch im Folgenden stütze ich mich auf Quellen, die sich vorrangig mit dem Leben Liutgers befassen. Da die Brüder jedoch über lange Zeit eng zusammenwirkten, fällt der Mangel an Überlieferungen, die sich ausdrücklich mit Hildegrim beschäftigen, weniger ins Gewicht. Liutger und Hildegrim waren einflussreiche und angesehene Geistliche im fränkischen Karolingerreich. Um das Jahr 800 erstreckte sich das Karolingerreich von Nordspanien bis zur Elbe und von der Nordsee bis nach Mittelitalien. Es umfasste damit weite Teile des heutigen Frankreichs, Deutschlands, Italiens sowie der Benelux-Staaten. Zu Hildegrims Geburtsdatum und zu seinem Geburtsort gibt es keine eindeutigen Quellen. Irgendwann zwischen 750 und 760 wurde er geboren, irgendwo in Friesland. Friesland war damals nur teilweise christianisiert. Eine zentrale Macht, etwa einen König, der den Glauben seiner Untertanen hätte beeinflussen können, kannten die Friesen nicht. Fürsten und Kleinkönige herrschten über einzelne Stämme. Man schloss sich für gemeinsame Unternehmungen zusammen, lebte nebeneinander her oder bekämpfte sich. Es gab aber auch Handelsbeziehungen, etwa zu den fränkischen Nachbarn. Oft waren es Adelsfamilien, die sich dem christlichen Glauben zuwandten, während große Teile der Bevölkerung den Glauben ihrer Vorfahren beibehielten. Religion war zugleich ein Machtfaktor. Mancher Fürst bekannte sich zum Christentum, ließ seine Söhne jedoch ungetauft, um dem Familienverband alle politischen Optionen offen zu halten. Es gab auch ein Nebeneinander verschiedener Glaubensvorstellungen. So erlaubten manche friesische Fürsten, die selbst den traditionellen Glauben pflegten, christlichen Missionaren in ihrem Herrschaftsgebiet frei zu predigen. Andere Regionen wiederum waren bereits stärker vom Christentum geprägt. In der folgenden Nacherzählung einer Legende wird, wie bereits in der Quelle selbst, der Begriff Heiden verwendet. Nur ein solcher Begriff vermittelt den kämpferisch-biblisch geprägten Charakter der Erzählung. Liafburg, die spätere Mutter Hildegrims, wurde in einer Region Frieslands geboren, in der Christen und Heiden nebeneinander lebten. Ihre Mutter, Adelburg, eine Christin, hatte ihrem Mann Notrat erneut keinen Sohn geboren. Notrats Mutter hingegen war Heidin. In der Legende bleibt sie bezeichnenderweise namenlos. Sie habe die neugeborene Liafburg, die spätere Mutter Liutgars und Hildegrims, töten lassen wollen. Nach heidnischem Brauch sei dies vor der ersten Nahrungsaufnahme eines Kindes erlaubt gewesen. Als die Knechte das neugeborene Kind in einer mit Wasser gefüllten Kufe hätten ertränken wollen, habe es sich aus eigener Kraft mit den Händen am Rand der Kufe festgehalten. Diese Kraft sei dem zarten Mädchen von der göttlichen Vorsehung verliehen worden, weil aus ihm zwei Bischöfe geboren werden sollten, nämlich der heilige Liutgar und Hildegrim, sowie die künftigen Mütter weiterer Bischöfe. Einer gütigen Frau sei es schließlich gelungen, der Neugeborenen flüssigen Honig einzuträufeln und so den Mordplan zu vereiteln. Auch der Vater Hildegrims entstammte einem alten, weit verzweigten friesischen Adelsgeschlecht. Neben der eben zitierten, an biblische Geschichte erinnernden Legende findet sich in der Vita Liutgeri auch eine Schilderung der Hinwendung seiner väterlichen Vorfahren zum Christentum. Der Großvater Wursing sei, obwohl nicht Christ, ein gerechter Mann gewesen, heißt es in der Zusammenfassung von Karl Schmidt. Er sei vom friesischen Kleinkönig Radbot, der in der Quelle als Heide bezeichnet wird, vertrieben worden. Wursing fand mit seiner Familie und einem kleinen Gefolge Schutz im Frankenreich. Die dortigen Fürsten hätten ihn mit Lehen ausgestattet. Daraufhin sei er mit seinem ganzen Haus zum Christentum übergetreten. Inzwischen sei Radbot von einer Krankheit befallen worden. Zuvor hatte er aus politischer Sicht auf die falschen Christen gesetzt und sich damit den Unwillen des neuen starken Mannes im Frankenreich zugezogen, nämlich den Karl Martells. Radbot habe jedenfalls mit großen Versprechungen versucht, Wursing zur Heimkehr zu bewegen. Dieser schickte zunächst seinen jüngeren Sohn Tiatgrim voraus, den späteren Vater Liutgars und Hildegrims. Nach Radbots Tod im Jahr 719 kehrte Wursing mit seiner Familie zurück. Im Zuge der Errichtung der fränkischen Herrschaft über Friesland habe er im Auftrag Karl Martells den christlichen Glauben in seiner Heimat festigen sollen. Zu diesem Zweck erhielt er ein Lehen im friesischen Grenzgebiet zum Frankenreich nahe Utrecht. Von dort aus unterstützte er die Missionare in Friesland. Er sorgte für christliche Ehen seiner Kinder. Sein Sohn Tjadgrim förderte die geistliche Erziehung und Ausbildung seines Sohnes Liutka, später auch die Hildegrims sowie die seiner Tochter Heriburg.
Reden.
Die Geistlichen, denen seine Kinder dort und dann während ihrer Ausbildung begegneten, waren häufig Iren oder Angelsachsen. Viele von ihnen wurden zu prägenden Lehrern und Vorbildern. Von Britannien aus ging seit dem 7. Jahrhundert eine Erneuerungsbewegung des christlichen Glaubens auf dem europäischen Festland aus. Dabei existierten auf den britischen Inseln zwei unterschiedliche Traditionen. Im Jahr 597 entsandte Papst Gregor I. den Mönch Augustinus von Canterbury zu den Angelsachsen nach Kent. Damit wurde im Süden Englands eine Kirche etabliert, die eng mit Rom verbunden war. Daneben hatte sich in Irland seit der Christianisierung im 5. Jahrhundert eine eigene kirchliche Tradition entwickelt. Ein bekannter Name aus dieser Zeit ist Patrick von Irland. Die irischen Klöster wurden zu Orten, an denen die griechisch-lateinische Bildung den Zusammenbruch des Weströmischen Reiches überdauerte. Da Irland niemals Teil des Römischen Reiches gewesen war, entwickelten sich dort eigenständige Zentren christlicher Gelehrsamkeit. Zwischen beiden Traditionen kam es zeitweise zu Spannungen. Diese gingen so weit, dass irischen Mönchen mitunter Häresie vorgeworfen wurde. Beiden Glaubensrichtungen gemeinsam war jedoch ein ausgeprägter missionarischer Eifer. Eine besonders radikale Ausprägung dieses Missionsgedankens fand sich unter einigen irischen Mönchen im Ideal der asketischen Heimatlosigkeit. Das Ziel war, als Wandermönch in der Fremde zu leben. Man glaubte, dem Himmel umso näher zu kommen, je weiter man sich von seiner Heimat entfernte. Einem Vertreter dieses Ideals, Bonifatius, später Apostel der Deutschen genannt, soll Liutka in jungen Jahren noch begegnet sein. Bereits ergraut und fast 80-jährig machte Bonifatius auf einer Reise Station auf jenem Lehen bei Utrecht, das Liutkas Großvater erhalten hatte. Trotz seines hohen Alters wollte Bonifatius noch einmal einen Missionsversuch in Friesland unternehmen. Am Morgen des 5. Juni 754 oder 755 wurde er bei Dokkum gemeinsam mit seinen Begleitern erschlagen. Es ist auch nicht ganz unumstritten, ob er als Märtyrer starb oder Opfer eines Raubüberfalls wurde. Liutka lernte später bei Gregor von Utrecht, einem Schüler des Bonifatius. Gregor entstammte einer vornehmen fränkischen Familie, den Hugobertinern. Hildegrim wiederum war Schüler seines deutlich älteren Bruders Liutka, als dieser an der Domschule von Utrecht unterrichtete. Ein weiterer Angelsachse, der das Denken Liutgas und damit auch das Hildegrims beeinflusste, war Willibrord, der oft als Apostel der Niederlande bezeichnet wird. Sein Weg kreuzte sich kurz mit dem des Bonifatius. Gut verstanden hätten sich die beiden jedoch nicht. Ein Grund dafür könnte gewesen sein, dass Willy Broad sich vom Ideal des heimatlosen Wandermönchs entfernte. Er sah die Mission vielmehr durch die Zusammenarbeit mit der weltlichen Macht, damals also dem Frankenreich, und durch eine enge Bindung an Rom gefördert. Das Amt des Erzbischofs brachte er von Britannien auf den Kontinent. Der Erzbischof sollte unmittelbar dem Papst verantwortlich sein und als Bindeglied zwischen Rom und den Bischöfen vor Ort wirken. Mit diesen neuen Akzenten legte Willy Broad einen wichtigen Grundstein für das Wirken Alcuins. Alcuin wurde 735 in der Nähe von York im angelsächsischen Northumbria geboren. Er war zunächst Schüler und später Leiter der dortigen Domschule. An der vervollständigte Liutgar ab dem Jahr 767 seine Ausbildung. Im selben Jahr wurde Liutgar von Erzbischof Ethelbert zum Diakon geweiht. 772 verließ er England und kehrte an das Utrechter Martinstift zurück. Nach dem Tod Gregors im Jahr 775 gab er seine Lehrtätigkeit auf und wurde Missionar. Seine Wirkungsstätten waren unter anderem Deventer, Dokkum und der Ostergau. 777 wurde er in Köln zum Priester geweiht. Außerdem verfasste er eine Lebensbeschreibung Gregors von Utrecht. Zurück zu Alcuin. Um das Jahr 797 schrieb Alcuin eine Lebensbeschreibung Willy Broads. Wichtiger war aber zunächst seine Begegnung mit Karl dem Großen im Jahr 781 in Parma. Bereits 782 übernahm Alcuin die Leitung der Hofschule in Aachen. Er galt als der einflussreichste Gelehrte seiner Zeit. Seine Stellung wird häufig mit der eines Kultusministers Karls des Großen verglichen. Für die Brüder Liutgar und Hildegrim war Alcuin zudem eine wichtige Verbindungsperson innerhalb des geistlichen und politischen Netzwerks des Frankenreichs. Irgendwann in dieser Zeit wurde auch Hildegrim Schüler Alcuins. Währenddessen missionierte Liutgar weiterhin in Friesland. Von größeren Aufständen wird aus dieser Zeit nichts berichtet. Einen Aufstand gab es jedoch 782 bei den Sachsen. Den noch nicht christianisierten und noch nicht vollständig unterworfenen Nachbarn der Franken. Angeführt wurde er von Widukind. Die militärisch deutlich unterlegenen Sachsen besiegten überraschend ein fränkisches Heer am Süntel. Darauf folgte das Blutgericht von Werden an der Aller. Karl der Große ließ dort die führenden Männer der Sachsen zusammenkommen. Sie mussten die Verantwortlichen des Aufstandes benennen. Die in den Quellen genannte Zahl von 4.500 Hingerichteten wird heute vielfach angezweifelt. Auch fehlen archäologische Spuren eines entsprechenden Massengrabes. Mehrere hundert Hinrichtungen vielleicht 400 bis 500 Enthauptungen an einem einzigen Tag, halten Historiker jedoch für möglich. Widukind selbst, den die sächsischen Großen als Hauptverantwortlichen benannt hatten, konnte nach Dänemark fliehen. Kurz darauf wurde die Capitulatio de Partibus Saxoniae erlassen. Unter meist drakonischen Strafen, oft sogar unter Androhung der Todesstrafe, wurde alles verboten, was als Widerstand gegen das Christentum verstanden werden konnte. Gewalt gegen Priester und Kirchen, die Verweigerung der Kindertaufe oder die Bestattung von Toten an heidnischen Kultstätten. Der Krieg gegen die Sachsen eskalierte weiter. In den folgenden 3 Jahren kam es zu neuen Aufständen. Die beiden einzigen offenen Feldschlachten dieser Phase entschieden die Franken für sich. Bis 785 waren sie bis zur Elbe vorgedrungen. Viele Sachsen wurden vertrieben. Schließlich gab Widukind seinen Widerstand auf und unterwarf sich. Karl der Große wurde Taufpate Widukinds. Die Taufe fand in der königlichen Pfalz Attigny bei Reims statt. Papst Hadrian I. gratulierte zu diesem Erfolg und ordnete 3 Tage lang Dankgottesdienste und Prozessionen an. Eine kritischere Haltung vertrat Alcuin, Lehrer und Vorbild sowohl Liutgars als auch Hildegrims. Seine Position war eindeutig. Zwangsmission sei vergeblich, insbesondere wenn sie mit zusätzlichen Belastungen wie dem Kirchenzehnten verbunden wurde. Die Taufe habe nur dann einen Wert, wenn sich ein Mensch ihr aus freiem Willen sowie in Kenntnis und Annahme des Glaubens unterziehe. Liutger und Hildegrim bezogen öffentlich keine erkennbare Stellung zu dieser Frage. Im Jahr 784 brachen sie zu einer Wallfahrt nach Rom auf und besuchten die 7 Pilgerkirchen der Stadt. Anschließend verbrachten sie rund 2 Jahre im Kloster Monte Cassino, dem Mutterkloster des Benediktinerordens. Dort führten sie das Leben von Mönchen und studierten die Benediktsregel. 787 wurde Liutgar Leiter der Mission in den mittelfriesischen Gauen. 792 übernahm er die Mission im westlichen Sachsenland. Ab 793 wurde Mimigernafort, das spätere Münster, zum Mittelpunkt seines Wirkens. In den folgenden Jahren verstärkten die Brüder ihre Bemühungen, in Werden ein Kloster zu errichten. Der Ort lag noch innerhalb des Frankenreichs, aber doch auch sehr nahe der Grenze zu Sachsen. Zugleich besaß der Standort eine günstige Lage an wichtigen Verkehrswegen. Besonders bedeutend war die Anbindung an das westöstlich verlaufende Straßennetz des Hellwegs, das den Rhein bei Duisburg mit der Elbe bei Magdeburg verband. Werden war damit sowohl ein geeigneter Ausgangspunkt als auch ein wichtiger Ruhe- und Versorgungsort für die Mission unter den Sachsen. Land wurde erworben, gekauft und getauscht. Die Familie der Brüder gehörte zum alten friesischen Adel und verfügte über entsprechende Möglichkeiten. Hinzu kamen erste Schenkungen. Das geplante Kloster war als sogenanntes Eigenkloster konzipiert. Solche Klöster konnten Adelige auf ihrem eigenen Grundbesitz errichten. Die Stifter eines Eigenklosters beanspruchten bis ins 9. Jahrhundert hinein gelegentlich selbst die Abtswürde. So später auch Liutger und Hildegrim, obwohl sie, streng genommen, keine Mönche waren. Aufgrund ihrer zahlreichen anderen Aufgaben hielten sie sich nur selten in Werden auf. In 2 Urkunden des Cartularium Verdinense wird Hildegrim ausdrücklich erwähnt. Sie tragen die Jahreszahlen 793 und 799. In der Urkunde von 793 wird Hildegrim als Diakon bezeichnet. Spätestens 796 wurde er zum Priester geweiht. Ebenfalls im Jahr 796 verließ Alcuin den Hof Karls des Großen. Dieser ernannte ihn zum Abt von Saint-Martin in Tours, obwohl Alcuin kein Priester, sondern lediglich Diakon war. Möglicherweise spielte seine offene Kritik an der Sachsenpolitik Karls dabei eine Rolle. Jedenfalls hatte Alcuin diese Kritik in den Jahren 795 und 796 mehrfach wiederholt. Die entsprechenden Briefe sind erhalten. Sie richten sich sowohl an befreundete Bischöfe als auch an Karl den Großen selbst und sie standen im Zusammenhang mit der Missionierung der Awaren. In Sachsen kam es weiterhin zu Aufständen und fränkischen Militäreinsätzen. 798 begleitete Liutgar Karl den Großen ein einziges Mal auf einem Feldzug. Dieser führte in das Gebiet zwischen Weser und Elbe. Bereits 797 hatte Karl mit dem Capitulare Saxonicum gemäßigtere Regelungen für Sachsen erlassen. Damit begann die schrittweise Eingliederung des Landes in das Frankenreich. Wie muss man sich nun die tägliche Arbeit Liutgars als Leiter der Mission im westlichen Sachsen vorstellen? Ähnliche Aufgaben dürfte später auch Hildegrim übernommen haben. Nach Liutgars Tod im Jahre 809 wirkte er bis zu seinem eigenen Tod 827 unter anderem als Missionsleiter in Halberstadt. Es mussten Kirchen gebaut und Klöster gegründet werden. Die Einrichtungen waren auszustatten und mit allem zu versorgen, was für den Gottesdienst und das kirchliche Leben benötigt wurde. Liturgische Bücher, Altargerät, Kelche, Handschriften und vieles mehr. Zugleich mussten Geistliche ausgebildet, Bücher abgeschrieben, Verwaltungsaufgaben organisiert und die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Einrichtungen koordiniert werden. All das kostete Geld. Besonders verhasst war der Kirchenzehnt. Alcuin sah in ihm sogar einen der Hauptgründe für den Widerstand vieler Sachsen gegen das Christentum. Dabei war das Christentum für die Sachsen eine völlig neue Lebensordnung. Es betraf nahezu alle Bereiche des Lebens, Geburt und Tod, Ehe und Familie, den Sonntag, den Gottesdienstbesuch, den Friedhof und das gesamte religiöse Umfeld des Alltags. Neben all dem wurde im Jahr 800 schließlich auch das Kloster in Werden gegründet. Politik und Religion waren im Frankenreich eng miteinander verknüpft. Wie eng diese Beziehung war, zeigte sich am 25. Dezember 800 in Rom. Papst Leo III. Krönte Karl den Großen während der Weihnachtsmesse zum Kaiser. Anschließend erwies er ihm, nach damaligem Brauch, durch einen Fußfall seine Ehrerbietung. Die Anwesenden riefen, Karl, dem überaus frommen Augustus, dem von Gott gekrönten, großen und Frieden stiftenden Kaiser, Leben und Sieg.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae.
Das Kloster in Werden sollte also nicht nur eine religiöse, sondern auch eine politische Rolle spielen. Kirchliche Einrichtungen bildeten im Frankenreich ein wichtiges Rückgrat des Gemeinwesens. Nur die Kirche verfügte über ein dichtes Netz fester Einrichtungen, die über das gesamte Reich verteilt waren. Sie besaß regelmäßige Einkünfte, Personal und eine funktionierende Verwaltung. Klöster dienten nicht nur der Bewirtschaftung ihrer Ländereien und der Versorgung der Bevölkerung. Durch Gottesdienste und Messen standen sie auch in engem Kontakt mit den Menschen. In den Kirchen wurden Gesetze verkündet. Dort informierte man über bevorstehende Feldzüge und erinnerte die Freien des Reiches an ihre Verpflichtungen zum Kriegsdienst. Auch die Treueeide gegenüber dem Herrscher wurden in kirchlichen Einrichtungen geleistet. Im Lateran in Rom, dem offiziellen Sitz des Papstes, befindet sich ein Mosaik, das die enge Verbindung von geistlicher und weltlicher Macht symbolisiert. Es zeigt, wie Petrus Papst Leo III. Eine Stola und Karl dem Großen eine Fahnenlanze überreicht. Sinnbilder geistlicher und weltlicher Herrschaft. Die Menschen wurden Teil dieser Ordnung, indem sie ihre Pflichten gegenüber König und Reich erfüllten. Zweimal mussten in dieser Epoche alle freien Einwohner des Frankenreichs einen allgemeinen Treueeid auf den Herrscher leisten. Dieser Eid wurde auf Reliquien oder auf die Evangelien geschworen. Nur den jüdischen Gemeinden gestattete man, den Eid auf die Tora abzulegen. 789 erfolgte mit der Admonitio Generalis die erste allgemeine Vereidigung der Reichsbevölkerung. 802 folgte nach der Reichsversammlung in Aachen und dem Erlass wichtiger Reformkapitularien eine zweite allgemeine Vereidigung. Ebenfalls 802 wurde Hildegrim, der 30. Bischof von Châlons, in der Champagne an der Marne. Vermutlich geschah dies auf Betreiben Karls des Großen. 804 fand der letzte Sachsenfeldzug statt. Damit endete ein Krieg, der rund 30 Jahre gedauert hatte. 805 wurde Liutger Bischof von Münster. Einige Jahre zuvor hatte er die Möglichkeit ausgeschlagen, Bischof von Trier zu werden. Im Jahr 809 starb Liutger. Wie es dazu kam, dass er beim Kloster Werden bestattet wurde, wisst ihr bereits. Hildegrim wurde sein Nachfolger als Leiter des Klosters und zweiter Abt der geistlichen Gemeinschaft in Werden. Unter seiner Führung erhielt das Kloster eine stärkere Prägung als benediktinische Mönchsgemeinschaft. Für Hildegrim lag das Kloster Werden günstig. Es befand sich auf dem Weg von Châlons nach Ostsachsen, wo er in den folgenden Jahren als Missionar tätig war. Eine Immunitätsurkunde für das Bistum Châlons ist auf den 2. September 814 datiert. Viele Dokumente aus dieser Zeit erweisen sich bei näherer Prüfung als Fälschungen. Dieses jedoch gilt als echt. Karl der Große war im Jahre 814 verstorben. Der neue Herrscher des Frankenreichs, Ludwig der Fromme, schrieb in der besagten Immunitätsurkunde: Es wage niemand von unseren Getreuen, von diesem Bistum und jenen darum gelegenen verschiedenen Gauen etwas wegzunehmen oder vorzuenthalten, so dass es ihm, nämlich Hildegrim, durch diese unsere Urkunde freisteht, das Wort der Predigt mit der Unterstützung Gottes durchzusetzen und sein Amt ohne Einschränkung auszuüben. Lange Zeit leitete Hildegrim im Rahmen seiner Missionstätigkeit in Ostsachsen die Kirche von Halberstadt. Das spätere Bistum Halberstadt erhielt mit seinem Neffen Tiatgrim seinen ersten Bischof. Dieser wurde später zudem der vierte Abt des Klosters in Werden.
Von Tristatus sum in exercitationem mia, et conturbatus summa voce inimici, et adribulatione peccatoris. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Exaudilius orationem meam, et nides texeris imprecationem meam. Intende in me, et exaudilius.
Stephanus war der Patron der Bischofskirche von Châlons. Daher liegt die Vermutung nahe, dass Hildegrim das Stephanus-Patrozinium nach Werden übertrug. Er ließ neben der Abteikirche die Stephanuskirche errichten. Im Zusammenhang mit seiner Missionstätigkeit soll Hildegrim in Ostsachsen 35 Kirchen gegründet haben, die sämtlich dem heiligen Stephanus geweiht waren. Für diese Überlieferung gibt es bislang allerdings keine direkten urkundlichen oder archäologischen Belege. Auffällig ist jedoch die Häufung von Stephanuskirchen in diesem Gebiet. Hildegrim starb am 19. Juni 827. Auch er wurde in Werden beigesetzt. Die vier nachfolgenden Klosterleiter fanden ebenfalls ihre letzte Ruhe dort, in der inzwischen errichteten Krypta. Werden war zunächst ein Eigenkloster, also ein Kloster im Besitz der Gründerfamilie. Die Familie, der die ersten sechs Äbte in Werden entstammten, wurde später als die Liutgeriden bezeichnet. Nicht alle verwandtschaftlichen Beziehungen innerhalb dieser Familie sind lückenlos nachweisbar. Dennoch bestand über Generationen hinweg eine enge geistliche und familiäre Verbundenheit. Mitte des 9. Jahrhunderts versuchte ein nur unsicher belegter Nachfahre, persönlichen Nutzen aus dem Kloster zu ziehen. Zugleich gab es in Münster Bestrebungen, Werden dem dortigen Bistum einzugliedern. Die Werdener Benediktinermönche verhinderten dies gemeinsam mit ihrem letzten Liutgeriden-Abt, Hildegrim II., und mit Unterstützung des ostfränkischen Königs Ludwig des Jüngeren. Dieser verlieh dem Kloster die Privilegien des Königsschutzes, der Immunität und der freien Abtswahl. Nach dem Tod Hildegrims II. Am 21. Dezember 886 wählten die Werdener Mönche erstmals ihren Abt selbst. Damit endete die Zeit der Liutgeriden als Leiter des Klosters. Und damit endet auch die Geschichte des Mannes, nach dem die Hildegrimstraße benannt ist. Nach dieser langen und recht wortreichen Folge bedanke ich mich besonders fürs Zuhören. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid bei Der Name der Straße. Danach haben die
Gewehr.